gut. Wir kommen zum dritten Teil unserer Serie über den Heiligen Geist. In Serien, ich weiß nicht, wer von euch bekennender Serienfreund ist, gibt es ja am Anfang so immer den Rückblick, was bisher geschah. Ja, was bisher geschah, möchte ich euch ganz kurz zusammenfassen. Wir haben am Anfang gehört, wer der Heilige Geist ist. Dazu gab es so einen Überblick über sein Wirken, angefangen von der Schöpfung bis hin zu der großflächigen Ausgießung an Pfingsten. Und letzte Woche, da haben wir uns dann mit der Frage beschäftigt, warum brauche ich den Heiligen Geist? Warum brauche ich den Heiligen Geist? Da habe ich uns 7 Gründe genannt, warum wir den Heiligen Geist brauchen und 7 Aufgaben, die er im Leben des Gläubigen ausführt. Und ich habe uns die noch mal kurz mitgebracht, weil ich denke, dass sie sehr, sehr wertvoll sind. Der Heilige Geist, er zieht dich zu Jesus, er hilft dir zu beten, er lehrt dich, er erinnert dich, er leitet dich, er produziert Frucht in dir und er gibt dir Kraft. 7 richtig starke Gründe, warum ich den Heiligen Geist brauche. Und ich kann einfach nur selber sagen, für mein eigenes Leben, ich brauche mehr von ihm. Wenn ich mir diese Punkte anschaue, da gibt es noch so oft Themenbereiche, wo mir noch was fehlt und wo ich mir einfach mehr von ihm wünsche. Und heute wollen wir uns mit der Frage auseinandersetzen, wie bekomme ich den Heiligen Geist, und das hat nicht mehr auf die Folie gepasst, und wie bleibt er in meinem Leben aktiv? Wie bekomme ich ihn und wie bleibt er aktiv bei mir? Also ich habe ja am letzten Sonntag in so einer Vorbemerkung schon mal kurz gesagt, wann bekomme ich den Heiligen Geist? Ich bekomme ihn bei meiner Bekehrung. Aber ich finde das Thema, es ist so wichtig, dass ich es nicht mit einer ganz kurzen Vorbemerkung abhandeln möchte, sondern ich möchte uns allen heute einfach ein bisschen mehr Zeit und Raum geben, dass wir uns darüber Gedanken machen können. Also es geht in allererster Linie mal darum, was ist das Werk des Heiligen Geistes bei der Wiedergeburt? Und daran anschließend wollen wir noch in der Apostelgeschichte nachschauen, wie es denn bei den Aposteln war. Die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, war das jetzt eine einmalige Sache oder war das was Fortlaufendes? Und so habt ihr diesen kleinen Fahrplan für unsere gemeinsame Zeit im Wort Gottes, für die ich jetzt gerne noch beten möchte. Vater im Himmel, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, Jesus, dass du zu deinem Wort stehst und dass du tatsächlich den Heiligen Geist uns ausgesandt hast, Herr, so wie du es vorher gesagt hast, dass du uns nicht als Weisen zurückgelassen hast. Ich danke dir, dass wir uns auch heute Morgen Gedanken über den Heiligen Geist machen können und ich bete, dass du uns dein Wort erklärst, dass du es uns vermittelst und dass du uns aufschließt. In Jesu Namen. Amen. Als erstes schauen wir uns eine Stelle an aus Johannes Kapitel 20 und dort die Verse 19 bis 22. Johannes 20 ab Vers 19. Es war am Abend jenes ersten Tages der neuen Woche. Was ist der erste Tag einer neuen Woche? Sonntag, genau. Im ersten habe ich sie aufs Glatteis führen können. Da kamen ein paar Montage. Ihr seid ein bisschen weiter entwickelt schon. Ihr seid auch im zweiten, ihr seid ausgeschlafen. Also der erste Tag der neuen Woche ist der Sonntag. Jetzt müssen wir wissen, um welchen Sonntag es sich handelte. Das war nämlich ein ganz besonderer. Wenn wir zurückschauen in Vers 1 von Johannes 19, dann lesen wir da, am ersten Tag der neuen Woche machte sich Maria von Magdala auf, um ans Grab Jesu zu gehen. Und was hat sie gesehen? Der Stein war weggerollt. Also es geht um den ersten Tag der neuen Woche und zwar nicht irgendeiner Woche, sondern um den Ostersonntag. Ein ganz besonderer Tag, der erste Tag dieser Woche, der erste Tag der Ostersonntag. Und dann lesen wir weiter, die Jünger hatten solche Angst vor den Juden. Die hatten Angst, dass sie die Türen des Raumes, in dem sie beisammen waren, verschlossen hielten. Mit einem Mal kam Jesus, trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten, Friede sei mit euch. Dann zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Als die Jünger den Herrn sahen, wurden sie froh. Geht's euch auch so? Werdet ihr auch froh, wenn ihr den Herrn seht? Wenn man vorher vielleicht nochmal ängstlich ist, sich zurückzieht. Und dann, Friede sei mit euch, sagte Jesus noch einmal zu ihnen. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Und jetzt kommt der Satz, um den es mir besonders geht. Und er hauchte sie an und sagte, empfangt den Heiligen Geist. Ihr Lieben, das ist eine absolut fantastische Szene. Das ist eine Szene, wenn wir uns die vorstellen, die so richtig unter die Haut geht. Jesus, er ist gerade auferstanden. Die wichtigsten Ereignisse der Weltgeschichte, Tod und Auferstehung, liegen gerade mal ein paar Tage bzw. ein paar Stunden zurück. Jesus erscheint zuerst Maria Magdalena und dann an diesem Abend, wie wir es gerade gelesen haben, allen seinen Jüngern. Allen außer Thomas, der war an dem ersten Abend nicht dabei. Und dann, wenn wir diese Stelle lesen, wo Jesus sie anhaucht und sagt, empfangt den Heiligen Geist, das löst doch Fragen aus, oder? Was ist denn da genau passiert? Haben denn die Jünger an dieser Stelle zum ersten Mal den Heiligen Geist empfangen? War das jetzt die sogenannte Geistestaufe? Wie kommt es dann, wenn sie da den Heiligen Geist empfangen haben, dass Jesus ein paar Wochen später bei seiner Himmelfahrt haben wir auch Himmelfahrt gefeiert am Donnerstag? Oder haben wir Vatertag gefeiert? Himmelfahrt, ja. Wir haben uns daran erinnert, dass Jesus in den Himmel aufgefahren ist. Und vor seiner Himmelfahrt sagte Jesus zu den Jüngern, wartet, bleibt in Jerusalem, bis ihr die Kraft des Heiligen Geistes empfangen werdet. Warum sagt Jesus in Johannes 20, empfangt den Heiligen Geist? Und warum sagt er ihnen später, wartet auf den Heiligen Geist? Das sind doch Fragen, oder nicht? Also ich finde, es sind Fragen. Und es sind Fragen, die helfen uns auch, ein Verständnis für den Heiligen Geist zu bekommen. Und ich möchte einfach versuchen, so nach und nach diese einzelnen Fragen aufzudröseln. Als erstes, was wichtig ist, wenn Jesus sagt, empfangt den Heiligen Geist, wisst ihr, was dann passiert ist? Sie haben den Heiligen Geist empfangen. Das legt die griechische Zeitform nahe. Es ist ein Imperativ, es ist eine Befehlsform und es ist eine Imperativpräsens. Es ist in dem Moment, wo Jesus es ausgesprochen hat, passiert. Das Griechische ist hier noch viel präziser als das Deutsche. Und wir als Christen, wir haben doch überhaupt keinen Grund daran zu zweifeln. Wenn Jesus zu dem Sturm sagt, schweig, was tut der Sturm? Er schweigt. Wenn Jesus sagt zu dem Feigenbaum, er soll verdorren, was tut der Feigenbaum? Er verdorrt. Wenn Jesus zu dem Lahmen sagt, steh auf, nimm dein Bett und geh, was tut er? Er steht auf, er nimmt sein Bett und er geht. Und wenn Jesus zu den Jüngern sagt, empfangt den Heiligen Geist, was passiert in diesem Moment? Sie empfangen den Heiligen Geist. Wisst ihr, das ist nicht so, wie so mancher einer versucht, sich das hinzudrehen, so eine Vorauslegung auf Pfingsten hin. Das ist echt eine Verdrehung. Jesus sagt, empfangt den Heiligen Geist, und das passierte in diesem Augenblick. Okay, aber das wirft ja noch weitere Fragen auf. Ich hatte das letzte Mal auch anhand von drei Bibelstellen behauptet, wir empfangen den Heiligen Geist bei unserer Bekehrung. War dann das der Moment ihrer Bekehrung? Waren die Jünger vorher noch nicht bekehrt? Ich meine, schließlich waren sie schon lange Nachfolger von Jesus gewesen. Er ist mindestens 3 Jahre, 3,5 Jahre ungefähr. Jesus, er hat erst Petrus und Andreas und dann Jakobus und Johannes gerufen und dann noch einen nach dem anderen. Und jeder von ihnen hat alles stehen und liegen gelassen, um Jesus nachzufolgen. Also, waren sie bis dahin vielleicht noch gar nicht so richtig Christen? Das glaube ich nicht. Ich möchte euch sagen, wie ich es verstehe. Und dann könnt ihr überlegen, ob ihr es ähnlich versteht oder ob ihr es anders sehen wollt. Die Freiheit habt ihr. Ich verstehe diese Szene in Johannes 20 als den Übergang für die Jünger vom Alten zum Neuen Testament. Was meine ich jetzt damit? Das Neue Testament, das fängt ja nicht in Johannes an, das fängt in Matthäus an. In Johannes 20, da ist schon über die Hälfte vom Neuen Testament vorbei. Also mit dem Neuen Testament meine ich den Neuen Bund. Es geht um den Übergang vom Alten zum Neuen Bund. Und womit wurde der Neue Bund etabliert? Mit dem Tod und der Auferstehung von Jesus. Das feiern wir bei jedem Abendmahl. Genau daran erinnern wir uns bei jedem Abendmahl. Wir erinnern uns nicht daran, dass Jesus geboren ist bei jedem Abendmahl. Wir erinnern uns auch nicht daran, dass Jesus Kranke geheilt hat und Dämonen ausgetrieben hat. Der neue Bund, er wurde etabliert durch den Tod und die Auferstehung von Jesus und nichts anderes. Und während ihrer Nachfolge zur Lebzeiten von Jesus, da konnten die Jünger ja noch gar nicht in den neuen Bund eintreten, weil der neue Bund noch gar nicht etabliert war. Wisst ihr, die Jünger, sie waren ja in ihrer Nachfolge so unterwegs, dass sie das Kreuz vor sich hatten. Sie folgten Jesus nach und sie schauten auf das Kreuz in ihrer Nachfolge. Und nachdem Jesus gestorben und auferstanden war, ging es ihnen so wie uns, dass man zurückschaut auf das Kreuz. Das Kreuz, es ist nicht mehr vor ihnen, sondern sie schauen zurück auf das Kreuz. Also ich frage mich immer, wer hat eigentlich bestimmt, dass wir unsere Zeitrechnung anhand von Christi Geburt irgendwie festmachen? Das Jahr Null ist das Jahr der Geburt Christi. Warum ist das Jahr Null nicht das Jahr von Tod und Auferstehung von Jesus? Würde für mich viel mehr Sinn machen. Und wir werden alle ungefähr 30 Jahre jünger. Das wäre doch gar nicht schlecht. Oder noch gar nicht da. Aber es ist ein anderes Thema. Also das ist nicht das Wesentliche, aber das, was ich damit sagen will, das entscheidende Ereignis, was die Welt in zwei Hälften teilt, ist nicht unbedingt die Geburt Jesus, sondern Tod und Auferstehung. Klar, ohne Fleischwerdung, ohne Menschwerdung hätte Jesus auch nicht sterben und auferstehen können. Dennoch ist das für mich das zentralere Fest. Und ich möchte jetzt mal anhand von der Stelle von Paulus uns zeigen, wie im Neuen Testament dieser neue Bund und die Errettung gesehen wird. Paulus hat in Römer 10, Vers 9, wenn du also mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, was passiert dann? Dann wirst du gerettet werden. Wenn du mit dem Mund bekennst und mit dem Herzen glaubst, dann wirst du gerettet werden. Wenn wir diese Stelle mal übertragen auf die Situation der Jünger. Also mit dem Mund bekannt, das haben sie schon die ganze 3,5 Jahre über. Petrus hatte mal einen kurzen Aussetzer. Aber davon abgesehen standen die zu Jesus. Sie haben für ihn gekämpft. Sie sind für ihn eingestanden. Sie haben ihn mit dem Mund bekannt. Aber konnten sie denn schon mit dem Herzen glauben, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat? Das konnten sie ja noch gar nicht. Er war ja noch gar nicht gestorben. Und genau an unserer Stelle in Johannes 20 ist der erste Zeitpunkt, wo Jesus seine Jünger sieht, nachdem er gestorben und auferstanden ist. Und genau an dieser Stelle, nach seinem Tod, nach seiner Auferstehung, haucht Jesus die Jünger an und sagt ihnen, empfangt den Heiligen Geist. An dieser Stelle ist das Bekennen mit dem Mund und das Glauben mit dem Herzen zusammengekommen. Es war der Moment ihres Eintretens in den neuen Bund. Es war der Moment ihrer geistlichen Wiedergeburt, die vorher noch gar nicht möglich war, weil das Opfer von Jesus noch nicht gegeben war. Wenn hier steht, Jesus erhauchte sie an, woran erinnert uns das? Schöpfung, genau. Müssen wir ganz weit zurückgehen. Ganz am Anfang unserer Bibel, da lesen wir in Genesis 2, Vers 7, da bildete Gott der Herr den Menschen Staub von der Erde und blies den Odem des Lebens in seine Nase und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Und genau daran und an nichts anderes will Johannes mit seiner Wortwahl erinnern. Er denkt zurück an die Schöpfung. Er erinnert uns bewusst an die Schöpfungsgeschichte, als der Lebensatem den geschaffenen Menschen eingehaucht wurde. Damals schon, da war vom Ruach, vom Lebensatem, vom Heiligen Geist die Rede. Und nun hier in Johannes 20 geht es um die geistliche Erneuerung. Es geht um die geistliche Neugeburt zu neuem Leben. Es geht um Menschen, die vorher geistlich tot waren, die durch den Heiligen Geist zu leben durchbrechen sollen. Die Parallele, ihr Lieben, ist so eindeutig und mit voller Absicht, dass sie nicht zu untersehen ist, nicht zu übersehen ist. Die Stelle in Johannes 20 beschreibt also die Neugeburt der Jünger durch den Heiligen Geist. Ich will mal versuchen, die Erkenntnisse bis hierher so ein bisschen zusammenzufassen. Also die Jünger haben sich schon zur Lebzeit von Jesu entschieden, ihm nachzufolgen. Aber das lag heilsgeschichtlich noch in der Zeit des alten Bundes. Und nach Tod und Auferstehung waren die Voraussetzungen geschaffen, dass sie auch im neutestamentlichen Sinn errettet und von neuem geboren werden konnten. Und bei der ersten Begegnung, die erste Gelegenheit, die Jesus hat, als er seine Jünger wieder sieht, da passiert genau das. Durch das Anhauchen und die Zusprechung empfangen sie den Heiligen Geist. Okay, was gibt es daraus für Folgerungen zu ziehen? Ist ja gut und schön, wenn wir das wissen, aber hat es irgendwas mit uns zu tun? Was können wir für Erkenntnisse ableiten? Ich glaube, wichtig ist, dass wir als erstes feststellen, die Situation der Jünger, die war ziemlich einmalig. Keiner von uns, nicht einer hier in diesem Raum, hat es in einer ähnlichen Form erlebt, dass er sagen kann, okay, ich bin Jesus nachgefolgt, ich habe vorausgeschaut, dass er irgendwann sterben wird. Und dann habe ich das erlebt und seitdem glaube ich auch, dass er wieder auferstanden ist. Das war genau eine Generation, der es so ging, die vorausgeschaut haben auf den Tod und die Auferstehung Jesu und sie dann erlebt haben. Das bedeutet, wir können ihre Situation nicht einfach eins zu eins übertragen. Wir können nicht eine Lehre daraus machen, wie es uns heute geht. Aber als zweites können wir auch etwas feststellen, dass es bei der Erlösung durchaus verschiedene Komponenten gibt, die zusammenkommen müssen. Die Erlösung, die Errettung, in der Bibel gibt es viele verschiedene Worte dafür. In der systematischen Theologie spricht man von der Soteriologie, das ist die Lehre von unserem Heil. Wie wir heil werden. Das ist eine ganze Lehre dazu. Wir denken, ja, du sprichst einmal ein Gebet nach und das ist alles geritzt. Ja? Es läuft, du bist dabei, aber das ist gar nicht so einfach. Also wir schauen uns mal an, was in dieser Soteriologie, in der Lehre vom Heil alles passiert. Verschiedene Komponenten müssen zusammenkommen. Als erstes gibt es den Teil der Verkündigung. Es gibt jemanden, der von und über Jesus erzählt. Das kann entweder ein Prediger sein oder ein Straßenevangelist oder es kann einfach ein Mensch sein, der sein persönliches Erleben von Jesus jemandem anderen weitergibt. Es können Eltern sein, die ihren Kindern von Jesus erzählen. Seid ihr mit mir? Es gibt den Teil der Verkündigung. Wie wurde denn ihr gerettet? Irgendjemand hat euch von Jesus erzählt, oder? Das stimmt. Das ist relativ einfach. Dann gibt es noch die außergewöhnliche Form, von der lesen wir öfters bei der Errettung von Menschen, die in nicht christianisierten Gegenden leben. Ja? Die bekommen Träume oder Visionen von Gott und erkennen, dass er real ist und dass er existiert. Aber es gibt den Form der Verkündigung. Und auf diese Verkündigung hin gilt es dann zu reagieren. Während der Verkündigung wirkt der Heilige Geist. Wisst ihr, wir als Verkündiger, weder als Prediger noch jeder, der die gute Botschaft weitergibt, seinen Freunden, Bekannten, Arbeitskollegen, in welchem Kontext auch immer. Es ist nicht die Verantwortung des Verkündigers, einen anderen Menschen zum Glauben zu führen. Das können wir gar nicht. Aber während der Verkündigung schaffen wir die Voraussetzung, dass der Heilige Geist im Herzen des anderen wirkt. Er wirkt im Herzen und er schenkt Sündenerkenntnis. Er schenkt diese Einsicht, ich brauche Vergebung. Und dann kommt der zweite Teil, wo der Mensch gefragt ist, darauf zu reagieren. Er ist gefragt, umzukehren. Metanoia ist das griechische Wort. Das heißt, er kehrt um. Er tut Buße, ist die Aufforderung im Neuen Testament. Er sagt sich los von seinem alten Leben. Er fällt auf seine Knie und sagt, Herr, ich brauche dich. Ich brauche Errettung. Ich komme nicht selbst aus der Situation raus. Ich kann mich nicht wie Münchhausen aus meinem eigenen Schopf aus dem Schlamassel ziehen. Hilf du mir und ich möchte umkehren. Und das nennen wir, das ist die Bekehrung. Das ist die Reaktion des Menschen auf die Verkündigung und das Wirken des Heiligen Geistes in seinem Herzen. Das kann jeder Mensch ignorieren und kann sagen, ich höre die Botschaft und der Heilige Geist wirkt auch an mir, aber ich habe keinen Bock. Ich mache es einfach nicht. Und dann kann keiner was dagegen tun. Und weißt du, wer auch nichts dagegen tun wird? Der Heilige Geist. Er zwingt niemanden. Er zwingt niemanden. Er lädt immer ein. Er überführt. Er sagt, es gibt etwas Gutes. Es gibt etwas Besseres für dich. Komm. Aber dann muss der Mensch reagieren. Das nennen wir den menschlichen Anteil. Die Buße, die Bekehrung, die Umkehr. Und dann gibt es daraufhin den göttlichen Anteil. Das, wovon wir gerade in Johannes 20 gelesen haben. Das ist der Teil der Neugeburt. Ich habe jetzt kein besseres Bild gefunden. Dann kommt der Teil der geistlichen Neugeburt. Wir werden von Neuem geboren. Ich spreche lieber von Neugeburt als von Wiedergeburt, was weniger am biblischen Sprachgebrauch liegt. Aber ich finde einfach diese Abgrenzung zum Hinduistischen immer schwierig. Ja, es geht nicht um ein ständiges sich von Neuem wiedergeboren werden, bis man irgendwann sich im Nirvana auflöst, sondern es geht darum, dass wir zu neuem Leben geboren werden. Das passiert einmal, nicht ständig und ständig. Wir werden auch nicht wieder reingeboren in einen neuen menschlichen Körper. Was für eine Erlösung ist das denn? Die gleiche Scheiße nochmal? Also seid mir nicht böse, ja. Aber das wäre doch keine Erlösung, ey. Den gleichen Mist nochmal erleben. Erlöst sind wir doch, wenn wir dann am Ziel angekommen sind. Das ist die Erlösung. Dafür steht die Wiedergeburt. Und das alles zusammen, das ist das, was die Bibel Erlösung, Rechtfertigung bezeichnet. Ja, Errettung. Es sind verschiedene Komponenten. Und bei den Jüngern an dieser Stelle der Heilsgeschichte, da konnte man sehen, wie sich das trennen lässt. Heutzutage in der Praxis, da fließt es ineinander über. Ja, da ist in dem Moment, wo der Mensch sagt, ich gehe ein auf das Werben Gottes, ich reagiere auf die Verkündigung, da denkt sich unser Vater im Himmel nicht, okay. Also mit der Wiedergeburt warte ich lieber noch ein bisschen, ob er es auch wirklich ernst meint. Versteht ihr? In dem Moment, wo wir sagen, Herr, wir brauchen deine Vergebung, wir bekehren uns, wir kehren um von unserer Schuld und Sünde, in dem Moment wirkt und schenkt er die Wiedergeburt. Das ist nicht irgendwie an eine Bewährung geknüpft. Das passiert im gleichen Augenblick. Ich möchte mit uns noch ein Beispiel dafür anschauen, wie das ziemlich am Anfang in der Apostelgeschichte ausgesehen hat. Also wir springen jetzt gar nicht so weit nach vorne. Wir waren in Johannes 20, Ostersonntag. Jetzt springen wir zum Pfingstsonntag. Ja, 49 Tage oder 50 Tage, je nachdem, wie man rechnet. Nachdem die Jünger am Pfingsttag die Kraft des Heiligen Geistes empfangen haben, bis zum Überfluss, da stand Petrus in Kühnheit auf und er fängt an zu predigen. Was tut er? Verkündigung. Petrus steht auf und verkündigt. Klar, kühn, mutig, ohne Angst. Johannes 20, sie hatten Angst vor den Juden, haben sich zurückgezogen und dann empfangt den Heiligen Geist, Neugeburt, es kommt zur Zurüstung, Jesus begegnet ihnen die ganze Zeit, er dient ihnen immer und immer wieder, dann kommt der Moment seiner Himmelfahrt nach 40 Tagen, wo er sagt, bleibt hier in Jerusalem, bis ihr getauft werdet im Heiligen Geist und Kraft empfangt, um meine Zeugen zu sein. Es ist ein Prozess. Und dann haben sie diesen Moment erlebt, der Heilige Geist fiel auf sie und jetzt hat Petrus das, was es braucht, um das Wort mit Klarheit und Kühnheit zu verkündigen. Und während Petrus redet, wirkt der Heilige Geist. Apostelgeschichte 2,37. Die Zuhörer waren von dem, was Petrus sagte, bis ins Innerste getroffen. Wer wirkt das? Ey, es ist nicht die Rhetorik von Petrus. Es ist das Wirken des Heiligen Geistes, dass Menschen in ihrem Innersten getroffen werden. Und dann hört mal zu. Was sollen wir jetzt tun, liebe Brüder? Fragten sie ihn und die anderen Apostel. Ich sage euch das Beste, was sich ein Prediger nur wünschen kann. Die Menschen fragen ihn, und? Was sollen wir tun? Petrus antwortete, und da lasse ich euch mitlesen, kehrt um, erwiderte Petrus, und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen. Kehrt um, wo sind wir da? Da sind wir in der Mitte, da sind wir beim U-Turn. Mach einen U-Turn in deinem Leben, wo du diese Sündenerkenntnis erlangt hast und nicht weißt, wie es weitergehen soll. Da sollst du dich bekehren. Du sollst umkehren hin zu Jesus. Und dann verspricht er ihnen noch was. Er sagt, und dann werdet ihr seine Gabe, den Heiligen Geist, empfangen. Wo sind wir da? Da sind wir bei der Neugeburt. Wir empfangen den Heiligen Geist in unserer Neugeburt, in unserer Wiedergeburt. Wenn wir jetzt den Vers anschauen, da fügt Petrus ja auch an, dass sie sich taufen lassen sollen. So wie es Jesus beim Missionsbefehl angeordnet hat. Er hat gesagt, sie sollen sich taufen lassen. Warum taufen lassen? Es ist ganz klar. Die Taufe ist der äußere Ausdruck einer inneren Veränderung. Die Buße, die Umkehr, die Bekehrung, wo findet die denn statt? In unserem Innersten. Die findet in unserem Herzen statt. Die findet in unserer Gesinnung statt. Das findet ja nicht statt, indem wir irgendwas tun. Aber nachdem sie stattgefunden hat, sollen wir uns taufen lassen, damit das, was im Inneren passiert ist, nach außen sichtbar wird. Was ist also das Wichtige? Die Taufe oder die Umkehr? Beides? Beides? Ich möchte es mal so sagen. In meinen Augen ist das Wichtigere, wenn wir das so abgrenzen können, die innere Umkehr. Warum sage ich das? Wenn wir dahin kommen, dass wir taufen aus Emotionalität, wenn wir dahin kommen, dass wir taufen, weil es so schön ist, weil man dann auch dazugehört, weil man dann dem Opa oder der Oma eine Freude machen kann. Es sind alles keine Beweggründe für eine Taufe. Und meine Sorge durch unsere Kirchengeschichte und wie sich Taufe entwickelt hat, ist die, dass die Taufe heutzutage losgelöst gesehen wird von dem, was sie eigentlich symbolisiert, was sie eigentlich ausdrückt. Die Taufe ist ein Ausdruck einer inneren Umkehr und Hinkehr zu Jesus. Und da, wo die Taufe davon losgelöst wird, hat sie keine Bedeutung. Sage ich deswegen, die Taufe ist nicht wichtig? Mit keinem Wort. Ich freue mich wie ein kleines Kind auf unsere nächste Taufe. Das dürft ihr mir glauben. Und wir werden hier immer Menschen taufen. Aber wir wollen nur Menschen taufen, die ausdrücken, ja, Jesus ist mein Herr geworden. Ich habe Sündenerkenntnis, ich habe mich zu ihm bekehrt. Und ich möchte, dass diese Veränderung, die ich in meinem Inneren erlebt habe, dass sie auch nach außen durch die Taufe sichtbar gemacht wird. Wenn wir dann später in die Lehre von den Briefen schauen, dann lesen wir auch nicht mehr von einer Differenzierung zwischen der Entscheidung der Menschen, Jesus nachzufolgen, also der Bekehrung, und der Wiedergeburt, die durch den Heiligen Geist gewirkt wird. Beides, es wird so verzahnt, es findet miteinander statt. Die Zeit ist schon fortgeschritten, aber ich will noch ein Thema kurz mit uns anschauen oder anreißen, das ich auch für sehr, sehr wichtig erachte. Und den Leitvers dazu finden wir in Epheser 5, Vers 18. Epheser 5, Vers 18 schreibt Paulus: Und berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes. Diese Formulierung von Paulus, wenn man die wörtlich übersetzt, dann heißt es eigentlich: Seid voll Geistes werdend. Also jetzt seid Vollgeistes werdend, Zukunft. Man könnte auch anders sagen, lasst euch beständig voll füllen mit dem Heiligen Geist. Und dadurch wird deutlich, es geht eben nicht um eine einmalige Erfahrung, sei es nun bei unserer Wiedergeburt oder bei der Geistestaufe. Das Ziel ist vielmehr, ein ganzes Leben in der Fülle des Heiligen Geistes zu führen, wobei der Heilige Geist beständig fließt. Ein Argument dafür sehen wir aus Apostelgeschichte 19. Die Epheser, denen Paulus diesen Brief schreibt, das sind ja nicht Unbekannte für ihn. Die Epheser hat er persönlich getroffen. Und wir lesen in Apostelgeschichte 19, was passiert ist, als er die Epheser getroffen hat. Apostelgeschichte 19, Vers 6. Ich glaube, der ist auch da. Genau. Und als Paulus ihnen die Hände auflegte, kam der Heilige Geist auf sie. Und sie redeten in Sprachen und weissagte. Also wenn Paulus doch selber dabei war, wie sie den Heiligen Geist empfangen haben, warum sagt er ihnen dann, lasst euch beständig vom Heiligen Geist füllen? Seid voll des Geistes werdend. Er könnte doch genauso gut sagen, erinnert euch doch daran, wie ihr den Heiligen Geist empfangen habt. So wie er es ja übrigens bei Timotheus macht. Zu Timotheus sagt, erinnere dich an die Gabe, die du unter Handauflegung empfangen hast. Aber an den Ephesern schreibt er nicht, erinnert euch daran, dass ihr den Geist empfangen habt oder aktiviert ihn wieder unter euch. Seine Aufforderung gilt auch nicht nur den Ältesten und Diakonen. Sie gilt der ganzen Gemeinde. Seid voll Geistes werdend. Alle sollen den Heiligen Geist empfangen. Und wir sehen dieses Muster auch in der Apostelgeschichte. Apostelgeschichte 2, Vers 4 lesen wir über die 120 in dem Obergemach. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Und dann nur 2 Kapitel später steht über die gleiche Gruppe von Menschen und sie wurden alle mit Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Ich möchte uns unkommentiert noch ein paar weitere Stellen aus der Apostelgeschichte vorlesen, wo es darum geht, voll zu sein mit dem Heiligen Geist. 4 Vers 8, Petrus, voll des Heiligen Geistes, sprach zu ihnen. 6 Vers 3, darum, liebe Brüder, seht euch um nach 7 Männern in eurer Mitte, die einen guten Ruf haben und voll Geistes und Weisheit sind. 6 Vers 5, und sie wählten Stephanus, einen Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes. 7,55. Er, Stephanus, aber voll Heiligen Geistes, sah auf zum Himmel und sah die Herrlichkeit Gottes. 11,24. Denn er, ist die Rede von Barnabas, war ein bewährter Mann voll Heiligen Geistes und Glaubens. 13, Vers 9. Saulus aber, der auch Paulus heißt, voll Heiligen Geistes. Ihr Lieben, es geht darum, dass wir überfließen vom Heiligen Geist. Und dazu habe ich uns noch eine kleine Illustration mitgebracht, die ihr euch alle schon denken könnt. Aber denken alleine reicht manchmal nicht. Manchmal muss man die Sachen auch sehen. Wenn wir uns mal als dieses Glas hier sehen und hier ist der Heilige Geist und wir empfangen den Heiligen Geist bei unserer Wiedergeburt. Da haben wir schon was drin. Schon mal nicht schlecht, oder? Können wir sagen, okay, das ist jetzt versiegelt. Das ist die Anzahlung. Der Rest kommt dann noch. Ja, und dann kommt irgendwann noch mehr und mehr und mehr. Und wir haben die Tendenz, dass wir so zufrieden sind. Wir haben was erlebt und es reicht uns. Und wir haben es ja schon. Und dann geht der Christ so hin und denkt so, danke, ich habe den Heiligen Geist. Und ist zufrieden mit dem, was er hat. Und weißt du, was passiert, wenn dieses Glas hier stehen bleibt? In ein paar Wochen ist das Einzige, was da drin bleibt, am unten so eine komische weiße Kruste. Kennt ihr das? Diese komische weiße Kruste. Und willst du ein Christ sein, der noch so eine komische Kruste vom Heiligen Geist da unten hat? Oder willst du ein Christ sein, der gemäß Epheser 5, Vers 18 lebt? Willst du ein Christ sein, der sich immer und immer und immer wieder vollfüllen lässt vom Heiligen Geist? Denn genau so ist es gedacht. Der Heilige Geist, er will unser Glas nicht nur halb voll machen, er will es nicht nur ganz voll machen, sondern er will es zum Überfließen bringen. Er will überfließen aus unserem Leben. Er will überfließen aus deinem Leben. Das ist es, warum der Heilige Geist gekommen ist und was er tun möchte. Er möchte überfließen. Und dann geht es eben nicht mehr nur darum, dass dein Glas noch so ein bisschen was hat oder halb voll ist. Oder vielleicht bist du so ein Turbochrist, der sogar ganz voll ist. Sondern dein Glas, es soll überfließen. Unser Leben soll überfließen von dem, was der Geist Gottes in uns bewirkt. Es geht nicht nur darum, dass wir für uns haben und dass wir hier zusammen sitzen und dass wir hier schöne Gottesdienste feiern. Es geht darum, dass der Heilige Geist fließt aus unserem Leben heraus, hinein zu unseren Kollegen, in unsere Nachbarschaft, zu unseren Freunden, egal ob die jetzt auf Facebook sind oder im echten Leben. Lass den Heiligen Geist fließen durch dich. Und damit er das tun kann, musst du voll des Geistes sein. Du darfst gerne klatschen. Wenn ich voll des Heiligen Geistes bin, dann stehe ich Gott zu jeder Zeit mit allem, was ich bin und habe, bedingungslos zur Verfügung. Das ist die Folge davon. Das Team kann sich gerne schon bereit machen. Ich mache wieder ein bisschen Platz. Ich weiß nicht, wo du stehst in deinem Leben. Ich weiß nicht, ob du das schon selber für dich so erlebt hast, dass der Heilige Geist in dein Leben gekommen ist. Ich weiß nicht, ob du schon wiedergeboren bist zu einer lebendigen Hoffnung. Hattest du schon, ausgelöst durch eine Predigt oder durch einen Menschen, der dir von Jesus erzählt hat, hattest du schon Erkenntnis darüber, dass du ein Sünder bist, dass du Vergebung brauchst für deine Schuld und Sünde? Hattest du schon den Moment in deinem Leben, wo du regelrecht zusammengebrochen bist und wo du erkannt hast, ich brauche Vergebung für meine Schuld und Sünde. Ich habe keine andere Lösung mehr, als zu meinem Herrn und Retter zu kommen? Hattest du schon den Moment echter Reue, wahrer Umkehr in deinem Leben? Und wenn wir uns das so vor Augen führen, dann merken wir, es geht nicht darum, ein kurzes Gebet nachzusprechen. Es geht nicht darum, an irgendeiner Stelle mal die Hand gehoben zu haben und damit ist alles geritzt und erledigt. Es geht darum, Jesus zum Herrn seines Lebens zu machen. Weißt du, der Anspruch von Jesus ist nicht, dass er dir Tipps geben will, wie du dein Leben auch gestalten kannst. Manchmal gehen wir mit Jesus so um, als okay, wow, das war jetzt ja mal ein cooler Lifehack, kann ich auch mal probieren, Jesus. Jesus will dir keine Lifehacks geben für dein Leben. Jesus will auf dem Fahrersitz deines Lebensbusses sitzen. Er will der Herr sein. Lässt du das zu? Bekehrung bedeutet genau das, ihm das Steuer zu überlassen. Weißt du, alles andere ist nett. Es ist nett und es tut auch ganz gut und vielleicht spürst du auch hier und da seine Nähe und seine Unterstützung. Aber das ist nicht, was er will. Das ist nicht seine Bestimmung für dich. Und ich möchte heute Morgen mit aller Dringlichkeit an dich appellieren. Gib Jesus dein ganzes Leben. Breche zusammen vor ihm wegen deiner Schuld und Sünde. Kehre um. Und tue Buße. Vielleicht spürst du jetzt, wie der Heilige Geist gerade in dir wirkt. Und du wehrst dich dagegen. Lass es zu. Wenn du es zulässt, dann wirst du erleben, wie der Heilige Geist die Neugeburt in dir wirkt. Diese Neugeburt, die die Jünger auch erlebten, als Jesus sie anhauchte. Und vielleicht bist du heute Morgen aber auch hier und du sagst, ja, das durfte ich schon erleben. Ich bin total dankbar dafür, dass ich das schon erleben durfte. Dass der Heilige Geist mich zu einer neuen Schöpfung gebracht hat, dass er mich neu geboren hat. Ich bin schon umgekehrt. Dann sag ihm Dank dafür. Sag danke, Vater, für deine Gnade. Sag danke, Jesus, für deine Errettung. Danke, Heiliger Geist, dass du mich erfüllt hast. Danke ihm dafür. Aber stell dir auch eine Frage. Lebe ich wirklich in der Fülle des Heiligen Geistes? Lebe ich wie so ein Becher, der überfließt? Oder ist er vielleicht halb voll oder halb leer, je nach deiner Perspektive? Oder ist unten vielleicht sogar nur noch so eine eklige weiße Kruste? Stell dir diese Fragen. Und dann möchte ich, dass du mit Gott darüber redest. Und wenn deine Antwort auf diese Frage nein oder ich lebe nicht immer ihm, und stelle mich ihm nicht immer zur Verfügung, dann bitte ihn dich doch, dass er dich wieder neu erfüllt. Lade ihn ein. Sag, Herr, ich möchte da sein für dich. Ich will dir mein Leben geben. Ich möchte, so wie es hier steht, zu jeder Zeit, mit allem, was ich bin und habe, bedingungslos für dich zur Verfügung stehen. Wenn du das möchtest, dich neu füllen lassen möchtest, wenn du Jesus dein Leben geben möchtest, vielleicht auch zum ersten Mal, dann steh doch einfach mit uns auf, dass wir gemeinsam vor Gott stehen. Das Team wird singen und ihr dürft gerne auch, wenn ihr Gebet wünscht, wir haben so eingeschränkte Möglichkeiten. Wir haben es im ersten Gottesdienst so gemacht, ich würde es jetzt wieder so machen. Wenn du Gebet wünschst, dann streck ihm einfach deine Hände entgegen und ich komme zu dir und ich will dich einfach segnen. Ich will durch die Reihen gehen und mit Menschen beten. Wenn du das möchtest, dann steh mit mir auf und wir wollen Gott suchen. Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir zu dir kommen dürfen und dass du diese gute Gabe des Heiligen Geistes hast und dass dieser Heilige Geist nicht etwas ist, wovor wir Angst haben müssen. Er ist niemand, der uns zu etwas zwingt, was wir nicht tun müssen. Und Herr Jesus, du siehst jeden einzelnen Menschen, du weißt, wer in welchem Bereich angesprochen ist und was ihm wichtig geworden ist, Herr. Du siehst die Menschen, die dir neu oder zum ersten Mal ihr Leben geben möchten und du siehst die Menschen, die sagen, wow, ich bin leer, ich bin trocken geworden, ich bin verkrustet, erfülle mich neu und nicht nur so ein bisschen, dass ich irgendwas in mir drin habe, sondern Herr, schenk mir so viel, dass es überfließt, hinausfließt von mir durch mein Leben hin zu den Menschen in meiner Umgebung, Herr. Jesus, ich bete, dass du deine Gemeinde segnest und dass du die Herzen der Menschen siehst, wie sie vor dir stehen an diesem Morgen. Halleluja. Such einfach Gott und bete ihn an mit deinen eigenen Worten.